Okay. Eigentlich war der Wunsch, dass wir anfangen mit dem Mandala, mit der Darbringung des Mandalas. Und ich würde das jetzt gerne einmal machen und einmal aufnehmen. Und ich würde das gerne auf Tibetisch machen. Mhm. Ihr habt das auch im Reading auf der ersten Seite. Da kann man das nachlesen. Da gehört eine bestimmte Handhaltung dazu. Die kann ich euch bei Gelegenheit mal zeigen. Das nützt euch nichts. Das ist auch zu kompliziert, das jetzt zu beschreiben. Und man beginnt also mit dieser Darbringung des Mandalas. Und dann folgt die Zufluchtnahme zum Buddha, zum Dharma und zur Sangha. Das erste sagt man einmal und die Zufluchtnahme, die wird dreimal gesprochen normalerweise. Wie gesagt, ich mache das jetzt auf Tibetisch. Es ist so, dass es immer einen Vorsänger gibt, sozusagen. Der sagt alleine die erste Zeile oder die ersten zwei Worte und dann fällt die gesamte Gruppe ein. Okay. Sashi Puki Chukshing Metok Tram Virab Lingshin Yendegyen Padi Sangye Shindu Mikte Ulvargi Roku Namdak Shingla Tupar Shokru Idam Guru Ratnamandarakam Yatayami Sangye Chudang Tsukhi Chuknam La Chantu Vardu Dakni Kyaksu Chi Dakhi Chinso Gimpe Sinam Ki Dola Penshir Sangye Tupa Sho Sangye Chudang Tsukhi Chuknam La Heute geht es um Samsara und Entsagung. Kor heißt etwas, das sich dreht oder rund ist wie ein Rad oder eine Münze. Es gibt den Ausdruck Korva Kor, das Rad des Lebens dreht sich. Damit ist Samsara gemeint. Fischler sagt, die meisten Menschen verbinden mit Samsara unsere Welt. Aber Samsara ist kein Ort, sondern ein geistiger Zustand. Nenjung, ihr erinnert euch auf Deutsch Entsagung, bezieht sich auf diesen geistigen Zustand. Es ist der starke Wunsch, diesen geistigen Zustand von Leid, also Samsara, zu entkommen. Um Nenjung zu erreichen, muss man sich als erstes darüber im Klaren sein, welchem Zustand man entsagen möchte. Was soll aufhören? Die analytische Meditation, die in der einen oder anderen Form in den letzten Wochen geübt werden konnte, war dafür eine Aufwärmübung. Die Definition von Samsara ist der Zustand, in dem wir gezwungen sind, wieder und immer wieder einen Strom unreiner Anhäufungen auf uns zu nehmen. Gemeint ist der konstante Strom unreiner Wiedergeburten. Man spricht ja im Englischen von Heaps, Haufen oder einer Anhäufung von Bestandteilen. Das ist eine sehr ungewöhnliche Wortwahl und es war eine ungewöhnliche Wortwahl vor 1500 Jahren, als Meister Vasubandhu in der Abhidharma Kosha darüber gesprochen hat. Im Verlauf des Kurses wird das weiter ausgeführt. Nur als kurzen Einschub aus buddhistischer Sicht bestehen wir Persönlichkeiten aus 5 Haufen oder Anhäufungen. Ich werde jetzt mal hier den Hartmut mit reinholen. Kleinen Moment. Ich mache mir hier meine ganzen Fenster ein bisschen verschieben. Deswegen klickt das jetzt so ein bisschen. Und Hartmut mit in die Konferenz holen. Willkommen, Hartmut. Ich wiederhole jetzt als Einstieg auch für Hartmut nochmal die Definition von Samsara. Samsara ist der Zustand, in dem wir gezwungen sind, wieder und wieder einen Strom unreiner Anhäufungen auf uns zu nehmen. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass das eine recht ungewöhnliche Wortwahl ist, von Haufen zu sprechen. Aber wir Menschen bestehen aus buddhistischer Sicht aus 5 Anhäufungen. Unseren physischen Anteilen, unseren Gefühlen, der Wahrnehmung, der Bewusstheit und den geistigen Anteilen. Es sind Anhäufungen, zum Beispiel die physischen Teile, Finger, Kopf, Augen, Ohren, Nase. Oder die Bewusstseinsanhäufung. Man unterscheidet zwischen 6 verschiedenen Arten des Bewusstseins. Oder die Anhäufung der Gefühle. Freude, Trauer, Ärger, Glück. Haufen oder Anhäufungen klingt auf jeden Fall komisch und das tut es im Tibetischen genauso wie im Englischen oder im Deutschen. Auf Sanskrit heißt es Skanda. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Samsara ist also der Zustand, in dem wir gezwungen sind, wieder und immer wieder einen Strom unreiner Anhäufungen auf uns zu nehmen. Das ist die klassische Definition von Samsara. Wenn hier über die unreinen Anhäufungen gesprochen wird, dann verbirgt sich darin der Hinweis darauf, dass es auch pure oder reine Anhäufungen gibt. Und wenn man Nirvana erreicht hat, diesen geistigen Zustand Nirvana, dann sind die unreinen Anhäufungen rein geworden. Der physische Körper hat sich verändert in einen Lichtkörper, durchaus noch Materie, aber jenseits von Leiden. Samsara heißt also, dass wir gezwungen sind, diese unreinen Anhäufungen bei einer Wiedergeburt anzunehmen. In den Schriften wird es oftmals ergänzt durch den Hinweis auf unser Karma und unsere unreinen Gedanken. Es war also keine freiwillige Entscheidung zu sagen, oh, ich möchte gerne in dieser Welt wiedergeboren werden, sondern wir wurden dazu gezwungen. Wer oder was hat uns gezwungen, in dieser Welt wiedergeboren zu werden? Unser Karma, unsere Kleshas. Kleshas sind die den Geist trübenden Leidenschaften. Okay, an dieser Stelle kommt jetzt Eva zu uns. Kleinen Moment. Wieder ein bisschen hin und her geklicke. Hallo Eva.
Dankeschön.
Bitte. Kein Problem. Okay. Wir sind also von unserem Karma und den geisttrübenden Leidenschaften gezwungen, in dieser Welt wiedergeboren zu werden. Tulkus, Rinpoches, hohe Lehrer wie der Dalai Lama zum Beispiel, suchen sich ihre Wiedergeburten selbst aus. Sie werden nicht mehr in diese Welt gezwungen, sondern sie kommen freiwillig, um uns anderen Wesen zu helfen. Das Objekt der Entsagung ist nicht, dass man sich manchmal nicht so gut fühlt oder unruhig ist. Das sind weltliche Ziele. Einen ruhigen Geist zu erlangen oder Zufriedenheit, das sind weltliche Ziele. Eines der grundlegenden Ziele im Buddhismus ist es, diese Reihe von unfreiwilligen Wiedergeburten in einem leidhaften physischen Körper und einem leidhaften Geist zu stoppen, für immer. Es geht nicht darum, dass man aufhört zu existieren. Auch die Buddhas haben Körper und Geist. Es geht darum, die leidhafte Reihe von Existenzen, zu denen unser negatives Karma uns zwingt, zu stoppen und uns aus Samsara zu befreien. Befreiung hier bedeutet also, dass wir nicht mehr gezwungen sind, wiedergeboren zu werden, in einem alternden und für Krankheiten anfälligen Körper mit einem Geist, der es so schwer hat, zur Ruhe zu kommen. Das ist das grundlegende Ziel des Mahayana-Buddhismus. Und wenn ihr in der nächsten Woche die analytische Meditation üben wollt, könnt ihr das mit diesem Hintergrund machen. Gischeler sagt, das ist gar nicht so einfach. Man muss zum einen an zukünftige Leben glauben und zum anderen glauben wir eigentlich, dass es in diesem Leben noch so viele gute und interessante Dinge gibt. Wir sind nicht so ganz davon überzeugt, dass alles, was uns ausmacht, unsein wäre. Aber man sollte darüber nachdenken. Was hält uns in Samsara? Und denkt daran, Samsara ist ein geistiger Zustand, keine physische Welt außerhalb von uns, sondern ein geistiger Zustand. Es geht darum, uns von unserer eigenen Natur zu befreien, beziehungsweise das von dem, was wir unter eigener Natur jetzt verstehen. Unsere eigene Natur zu verändern, darum geht es. Uns von den eigenen negativen Prägungen zu befreien, die unsere Welt leidhaft erschaffen. Was kettet uns also an Samsara? Lele Chikten Natsokye, das sind die Worte, mit denen das vierte Kapitel des Abhidharma Kosha beginnt. Wir studieren im fünften Kurs sehr ausführlich das Thema Karma und die Quelle ist das Abhidharma Kosha von Meister Vasubandhu. Dort findet man alles, was man über Karma wissen kann. Lele Chikten Natsukye heißt, all die verschiedenen Welten entstehen durch Karma. Die Definition von Karma ist, Deni Sempa Dan, Deche Sempa und so weiter. Karma ist jede Bewegung unseres Geistes und was dadurch verursacht wird, Worte und Handlungen. All die verschiedenen Welten entstehen durch Karma und Karma ist jede Bewegung unseres Geistes und was dadurch verursacht wird, Worte und Handlungen. Jeder Gedanke ist Karma. Zurück zu unserer Frage, was uns nun an Samsara kettet. Le Nyungi Ching heißt, in Ketten zu sein durch negative Gedanken und Karma. Was kettet uns an diesen Strom von Wiedergeburten, an diesen Körper, der irgendwann verrotten wird? Mich amüsiert das immer sehr. Ich finde, im Buddhismus werden die Dinge oft sehr drastisch und plastisch beim Namen genannt. Also, diese beiden Dinge ketten uns an unseren verrottenden Körper, unser Karma und unsere negativen Gedanken. Es heißt, um uns wieder ein bisschen aufzumuntern, dass das Verständnis der Leerheit unsere negativen Gedanken beseitigt. Für immer, definitiv. Nirvana ist das Ende dieser negativen Gedanken. Und wie das Verständnis der Leerheit dazu führt, dass man nicht mehr wütend wird, müssen wir eingehend untersuchen, und zwar in einer ganz praktischen Art und Weise, die sich auf unseren Alltag bezieht, auf unseren Job morgen oder die Beziehung zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zu unserer Familie und so weiter. Das heißt, wenn man nicht genau versteht, was Samsara überhaupt ist, wird man niemals in der Lage sein, echtes Mitgefühl zu entwickeln. Gischeler sagt, es gibt viele Kurse in der Art von Bodhicitta in 72 Stunden, doch wenn man nicht lernt, was Samsara ist, weiß man gar nicht, wovon man sich selbst befreien möchte. Und so ist es unmöglich, sich um andere wahrhaft zu sorgen, denn man weiß gar nicht, worum man sich sorgen sollte. Man muss sich um das Samsara, in dem die andere Person lebt, sorgen. Und das geht nur, wenn man weiß, was das eigene Samsara ist. Echtes Mitgefühl kann nur entwickelt werden, wenn man weiß, wofür. Der erste Schritt zu echtem Mitgefühl ist, eine andere Person zu sehen und zu denken, genau wie ich hat diese Person unreine, verschmutzte Anhäufungen. Und alle 5 Anhäufungen dieser Person sind leidvoll. Körper, Gefühle, Wahrnehmung und so weiter. Wie ihr euch erinnert, studieren wir Lam Tsu Nam Tsum, den Pfad der 3 grundlegenden Methoden. Und wir haben ausführlich über die Bedeutung von Pfad hier gesprochen, nämlich Pfad als geistige Haltung, als innere Einstellung. Dieses Buch Lam Tsu Nam Tsum von Chitsun Kapa beinhaltet laut Gischeler die Essenz des Lam Rim. Lam Rim bedeutet Stufen auf dem Pfad. Der Pfad ist das Konzept, der Weg zur Buddhaschaft. Und auf diesem Weg gibt es eine genau festgelegte Reihenfolge von Schritten, einen nach dem anderen, wie in einer Gebrauchsanweisung. Das bedeutet das Rim im Lam Rim. Lam ist Pfad und Rim sind die einzelnen Schritte auf diesem Pfad. Zur Erinnerung, die 3 grundlegenden Pfade sind Entsagung, Bodhicitta und korrekte Weltsicht. Nyenjung, Sempye und Yangdakbai Tawa auf Tibetisch. Die Entsagung ist die Voraussetzung für Bodhicitta, das Sanskritwort für großes Mitgefühl. Und wir wollen heute über 2 dieser Schritte, die zur Entsagung führen, 2 Lam Rims sprechen. Es sind Meditationen zu verschiedenen Themen. Zum einen ist es darüber nachzudenken, wie schwierig es ist, ein solches Leben zu erlangen, in dem man als Mensch geboren wird. In einem Land, in dem Ethik und Moral gelebt werden. In dem es Menschen gibt, die ihre Gelübde einhalten. In einem Körper mit intakten Sinnesorganen. Wir können sehen und hören. Wir verfügen über genügend Intelligenz, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und wir können denken und unser Denken und unsere Intelligenz trainieren, sodass wir mehr und mehr von den Zusammenhängen des Lebens und der Leerheit verstehen können. Das ist sehr wichtig, denn nur dieses Verständnis der Leerheit kann uns helfen, unsere Instinkte zu überwinden. Diese Instinkte haben uns über unendliche Lebzeiten hinweg bestimmt, uns beeinflusst. Um Impulse wie Feindseligkeit oder Rache zu überwinden, benötigen wir zumindest ein gutes, grundlegendes, intellektuelles Verständnis der Leerheit. Man braucht also einen guten Verstand und man muss an einem Ort geboren werden, an dem Buddhismus überhaupt existiert. All das könnt ihr im Reading im Anhang zu diesem Kapitel Nummer 5 nachlesen. Darüber nachzudenken ist eine der 2 Lam Rims, über die wir heute sprechen. Und diese Meditation hat die Aufgabe, die eine Hälfte unseres Begehrens zu beseitigen oder zu überwinden, vielleicht besser gesagt. Wir unterscheiden 2 Arten von Begehren. Das eine Begehren dreht sich um die Dinge, die wir in diesem Leben wollen. Und das andere, claro, sind die Dinge, die wir im nächsten Leben erreichen wollen. Gischeler sagt, diese zweite Art kommt häufig im Alter vor, wenn klar ist, dass in diesem Leben nichts mehr zu holen ist. Wenn wir 70, 80 sind, dann beschäftigen wir uns mehr und mehr mit dem, was nach diesem Leben kommt. Und es entwickelt sich diese neue Art von Begehren. Die Haltung ist die gleiche, Begehren. Die Projektionsfläche hat sich verschoben, von diesem Leben auf das Leben danach. Wenn wir in der Lage sind, diese beiden Begehren zu überwinden, dann kann sich unser Geist in andere Bereiche erheben, auch wenn unser Körper noch hier ist. In dem Moment, in dem unser Geist in der Lage ist, die Leerheit direkt zu erkennen, befinden wir uns in einem anderen Reich, nicht mehr im Reich der Begierde. In dieser Meditation befinden wir uns dann auf der ersten Ebene im Daseinsbereich des Formlosen. Und dazu braucht es eine starke Konzentrationsfähigkeit und man muss die physischen Begierden überwunden haben, um die Leerheit direkt zu erkennen. In der ersten Meditation, um die Begierde zu überwinden, geht es also um das Glück, das es braucht, um ein solches Leben zu erlangen, mit all den Gelegenheiten und der Zeit, die wir zur Verfügung haben, um den Dharma zu studieren. Keiner von uns muss bis zum Umfallen arbeiten, um ein Stück Brot zu verdienen. Das ist ein großes Glück. Wir haben die Muße und die Zeit, uns mit Dharma zu beschäftigen. Wir haben das riesige Glück, dass wir wunderbare Lehrer haben, die die Texte in reinster Form weitergegeben haben und in den Westen gebracht haben und sie auf eine Weise vermitteln, die für uns verständlich ist. Dass dies alles zusammenkommt, ist sehr selten und kostbar. Das ist der eine der beiden Lamrims, der Schritte auf dem Pfad, der uns hilft, die Anhaftung an dieses Leben zu überwinden. Die geistige Haltung von Entsagung bedeutet, dass man klar und bewusst sieht, dass es in diesem Leben nichts gibt, was von wirklicher Bedeutung ist und von nachhaltiger Bedeutung. Gischela beschreibt es mit der Situation, dass dir jemand 1 Million Dollar gibt, die du bis zum gleichen Abend ausgeben darfst. Und dann stehst du da und es gibt nichts, was du haben möchtest. Da draußen in der Welt gibt es nichts Heilsames oder Segensreiches, das du kaufen wolltest. Das ist Entsagung. Und damit sind all die Dinge gemeint, die vergänglich sind und denen wir nachjagen, weil wir denken, sie würden uns glücklich machen. Damit ist jetzt nicht das Beispiel von Alina gemeint. Also man könnte diese Millionen Dollar sicherlich auch für Heilsames verwenden. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, in der Essenz, wie kostbar die Zeit ist, die wir zur Verfügung haben. Das ist das erste Gegenmittel, das wir zur Überwindung vom Begehren anwenden können, wie glücklich wir uns schätzen können. Alle Umstände sind günstig. Wir haben buddhistische Teachings, die uns zur Verfügung stehen. Wir sind gesund. Wir sind in der Lage zu denken. Es ist nicht gegen das Gesetz, diese Inhalte zu studieren in unserem Land. Selbst die anderen Religionen sind uns gegenüber tolerant. Wir sind in einer sehr, sehr seltenen, glücklichen Situation. Diese Gelegenheit wird irgendwann vorbei sein. Wir sollten sie also gut nutzen. Im Kangyo und im Tengyo, das sind ca. 45.000 Bücher, klassische buddhistische Textsammlungen, gibt es einige, die nur zur Hälfte fertig geworden sind, weil die Autoren vorher gestorben sind. Ihr könnt dazu zu diesem Thema insgesamt die Anmerkungen 104 und 105 im Reading am Ende des Kapitels 5 lesen. In 104, in der Fußnote, werden die Argumente im negativen Sinne präsentiert. Zum Beispiel nicht mit der falschen Weltsicht geboren zu sein, in der man nicht an Moral und Ethik glaubt. Ich kann machen, was ich will, das hat eh keine Auswirkungen für mich. Das wäre ein Beispiel für die falsche Weltsicht. Man ist auch nicht als Tier wiedergeboren oder in einem der Höllenreiche. Nicht als Insekt und nicht als Hungergeist. Nicht in einem Land oder in einer Zeit, in der es keinen Zugang zum Buddhismus gibt. Wir sind geistig oder körperlich nicht behindert. Und wir leben nicht in einem barbarischen Land, in dem die Gesetze der Moral nicht eingehalten werden. Wir haben hier eine relativ hohe Moral in unserer Gesellschaft. Auch wenn wir nicht immer danach leben, sind wir doch der Ansicht, dass man nicht töten sollte, nicht stehlen, keinen Ehebruch begehren, nicht lügen sollte und so weiter. Die Frage ist, wie soll nun das Bewusstsein darüber, dass wir uns glücklich schätzen können, in ein solches Leben geboren zu sein, das Begehren oder die Anhaftung an dieses Leben zu überwinden? Eine Antwort ist, dass sich die Perspektive verändern wird gegenüber den Dingen, die heilsam, sinnvoll und glücksbringend sind. Wir werden versuchen, die Zeit und die Gelegenheiten, die wir zur Verfügung haben, so gut es geht, zu nutzen. Und andere Dinge, andere Handlungen, die nicht so heilsam und glücksbringend sind, sollten wir dann lieber bleiben lassen. Wir kommen jetzt zum letzten Thema für heute. Das sind die 8 weltlichen Gedanken. Chikten Chu Ge. Chikten heißt Welt. Chu heißt Dinge oder Gedanken, wird auch manchmal als Dharma übersetzt und Jie ist die Acht. Die acht weltlichen Gedanken stammen aus einem Vers von Ayanagarjuna, der im 2. Jahrhundert lebte. Den Text hat er als Rat an einen König verfasst. Man übersetzt die acht als auch als acht Dharmas. In diesem Fall ist die Bedeutung von Dharma dann Dinge. Geshe-la bevorzugt aber die Übersetzung von als weltliche Gedanken. Das erste, Chikten-chu, ist etwas zu bekommen, etwas, das man sich wünscht, ein Job zum Beispiel. Und das zweite ist, etwas nicht zu bekommen. Also, diese ersten zwei der acht weltlichen Gedanken sind, erstens, etwas zu bekommen oder zweitens, etwas nicht zu bekommen. Die Nummer drei ist, sich gut zu fühlen und ihr ahnt schon, dass Nummer vier sich schlecht fühlen ist. Nummer fünf ist Ruhm und Nummer sechs ist das Gegenteil von Ruhm, nicht berühmt oder bekannt zu sein. Die Nummer sieben ist Anerkennung erhalten und die Nummer acht ist kritisiert zu werden. Die acht sind also etwas zu bekommen, etwas nicht zu bekommen. Sich gut zu fühlen, sich schlecht zu fühlen. Ruhm, unbekannt zu sein. Anerkennung erhalten, kritisiert zu werden. Wir sollten unsere Gefühle zu den acht Gedanken vermeiden. Sie sind die Anhaftung an dieses Leben. Hat man die Entsagung vollkommen erlangt, dann kommen sie nicht mehr vor. Der Punkt ist, dass man diese acht nicht vermeiden kann. Man kann nicht vermeiden, etwas zu erhalten oder eben nicht, oder sich gut zu fühlen oder kritisiert zu werden. Das kann man nicht vermeiden. Bis unsere Praxis richtig gut ist, kann man diese Konditionen nicht vermeiden. Entweder man bekommt, was man möchte oder nicht. Entweder man fühlt sich gut oder nicht. Entweder man ist berühmt oder nicht. Entweder man erhält Anerkennung oder unser Chef schreit uns an. Wir können nichts dagegen tun. Eines von beiden wird immer passieren. Der kritische Punkt ist, dem nicht nachzuhängen, nicht anzuhaften. Es ist ein Zeichen für den Grad der Anhaftung an dieses Leben, wenn wir genervt, gereizt oder wütend werden, wenn uns das zweite der Gegensatzpaare passiert und umgekehrt unser Glücklichsein abhängig davon ist, dass uns das erste passiert. Der Lackmustest für uns selbst ist zu prüfen, wo und wie sehr uns diese Bedingungen beeinflussen. Das ist auch Bestandteil der analytischen Meditation, wenn ihr die machen wollt in der nächsten Woche. Es ist hart, von einem richtig fiesen Kopfschmerz nicht beeinflusst zu werden. Es ist sehr schwierig, sich nicht schlecht zu fühlen, wenn man eine Schmerzattacke hat. Sehr schwierig, dann nicht genervt zu sein. Und umgekehrt nicht abzuheben, wenn man sich gut fühlt, beziehungsweise die Dinge gut laufen. Das ist Anhaftung an dieses Leben. Hat man echte Entsagung erlangt, dann hat man diese positive oder negative Reaktion auf acht Geschehnisse nicht mehr. Geshe Luksan Tsarchin, der Lehrer von Geshe Michael, hat es geliebt, spielende New York Mets im Fernsehen zuzuschauen, um zu sehen, was bei einem erfolgreichen Schlag auf den Gesichtern der Spieler passiert. Hier sieht man die acht Dharmas auf den Gesichtern der Sportler. Ob sie einen Treffer gelandet haben oder daneben geschlagen haben, kann man an ihren Gesichtern sehr gut ablesen. Ob man einen Ball getroffen hat oder nicht, ist bedeutungslos für dieses Leben. Und sein Lama hat es sich angeschaut und sagt, Chikten-chu, schau hin, hier siehst du die acht Dharmas auf den Gesichtern der Sportler. So glücklich zu sein, führt tatsächlich bedeutungslose Ereignisse im Leben. Und so traurig zu sein, wenn man nicht getroffen hat. Das war ein Entsagungs-Anti-Beispiel. Hieße das denn, dass man sich jetzt nicht mehr freuen sollte? Empfindet ein Buddha keine Freude mehr? Und die Antwort ist nein. Im Gegenteil, im Erleuchtungszustand empfinden die Wesen vollkommene Glückseligkeit. Das ist das Ziel im Buddhismus. Der Schlüssel dazu ist ein immer tieferes Verständnis, woher die Dinge wirklich kommen. Und Freiheit zu erlangen von dem, was uns bindet. Es geht darum, achtsamer zu sein, bewusster zu werden, was in uns vorgeht. Das ist der erste Schritt. Festzustellen, was passiert. Unsere Emotionen zu beobachten. Wie reagieren wir? Wir sollten darüber nachdenken in der analytischen Meditation, was damit gemeint ist, dass ich mich nicht gut fühlen sollte, wenn ich mich gut fühle. Ist das nicht ein Widerspruch? Das beginnt ein Prozess der Auseinandersetzung, wenn man darüber meditiert, und das lohnt sich. Nochmal, das Ziel des Buddhismus ist, sich gut zu fühlen, ja, glücklich zu sein. Jedoch in einer glückseligen Ekstase zu sein, die sich niemals verändert. Und das ist etwas anderes. Beobachtet euch selber, welche Haltung habt ihr zu den acht weltlichen Gedanken? Wie reagiert ihr? Die ignorante, also als Unwissenheit geborene Reaktion ist, wenn jemand uns verletzt, mit seinen Worten oder mit seiner Haltung negativ zu reagieren. Fischelers Beispiel war, dass er ins Büro ging und die junge Frau am Empfang hat ihn nicht reingelassen, weil sie noch nie von ihm gehört hatte, obwohl er bereits 12 Jahre dort gearbeitet hat. Wenn du dich dann nicht gut fühlst, wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du müde bist, wenn jemand dich verletzt, wenn du etwas nicht bekommst, kommt das von deinen vergangenen Handlungen. Jedes Atom deines Lebens kommt von begangenen Handlungen, deinen Handlungen, unseren Handlungen. Und was ist die natürliche Reaktion darauf, wenn etwas Unangenehmes passiert? Also Gisela behauptet, er hätte der jungen Frau am Empfang Ärger gemacht. Er war empört, ich bin der Vizepräsident. Und später ist er dann zurückgegangen und hat sich entschuldigt. Das ist seine Geschichte. Jemand hat etwas Negatives zu dir gesagt und du gehst nach Hause und meditierst die ganze Zeit darüber, was du morgen dazu sagen wirst. Darüber denkt man die ganze Zeit nach. Es lässt einen nicht los. Und das ist analytische Meditation. Nur ist der Meditationsgegenstand eher unglücklich. Wenn man später mehr von Karma und Leerheit weiß, das in der Tiefe studiert hat, erkennt man, dass dieses Verhalten nur mehr solcher Situationen verursacht, die man eigentlich vermeiden möchte. Unsere natürliche Reaktion, wenn jemand etwas Negatives zu uns sagt, wenn jemand sagt, du bist blöd, ja, ist, dass wir nach Hause gehen und mit unserem Partner oder beim Essen mit Freunden, beim Mittagessen mit Kollegen darüber reden, wie bescheuert diese Person ist, dass sie uns nicht versteht, dass sie uns ungerecht behandelt, was auch immer. Damit verbringen wir viel Zeit. Das ist die natürliche menschliche Reaktion. Und diese natürliche menschliche Reaktion ist die karmische Ursache, die genau die gleiche Situation wieder und wieder kreiert. Das ist der Grund dafür, dass Samsara das Rad des Leidens genannt wird. Korva ko, das Rad dreht sich. Diese vier, unsere natürliche Reaktion auf diese vier, 2, 4, 6 und 8, ist der Grund für unser Leiden. Denn die Handlungen, die daraus entstehen, sind negativ. Wenn uns jemand verletzt, wollen wir ihn auch verletzen. Wenn wir etwas wollen, kämpfen wir dafür. Wenn wir uns nicht gut fühlen, sind wir schlecht gelaunt und gereizt und reagieren negativ auf andere. Zum Beispiel, wenn wir nicht genug geschlafen haben. Wenn man uns am Empfang nicht erkennt, sorgt man dafür, dass das nicht mehr passiert. Wenn jemand schlecht über uns redet, wird man dafür sorgen, dass alle Welt weiß, was das für eine unangenehme Person ist, die das gesagt hat. Und das sind genau die Gründe dafür, dass uns diese Art von Person zukünftig widerfahren wird. Das bringt das Rad zum Drehen. Unsere Reaktion, unsere natürliche Reaktion bringt das Rad zum Drehen. Unsere natürliche Reaktion ist genau das, was die Situation wieder und wieder kreiert. Und was passiert dann? In der neuen Situation werden wir wieder reagieren, wieder auf die gleiche negative Art, und somit erschaffen wir aufs Neue üble Situation. Korvakor. Okay, und jetzt umgekehrt. Wie reagieren wir auf die erste der acht Situationen, wenn wir etwas bekommen, das wir haben wollen? Dann sind wir glücklich, wir fühlen uns wohl, wir freuen uns und wir sagen, ach, endlich haben wir das bekommen. Wir haben endlich das perfekte Gleichgewicht zwischen Ernährung und Bewegung gefunden. Oder wir haben endlich die ersehnte Einweihung erhalten. Oder den Job, den man sich lange gewünscht hat. Oder endlich sehen die Menschen mich und ich erhalte die verdiente Anerkennung, für die ich so viel gearbeitet habe. Wie ist unsere natürliche Reaktion darauf? Anhaftung an diese Situation. Wir sind angehaftet an diese Situation. Wir sehen nicht, woher der Erfolg wirklich kommt. Angenommen, der Chef lobt uns, weil wir einen guten Profit erwirtschaftet haben. Dieser Gewinn kommt von den guten Handlungen sowohl des Chefs als auch von uns in der Vergangenheit und hat nichts damit zu tun, dass wir in dieser Situation den Verkäufer übers Ohr gehauen haben. Doch da wir nicht sehen, woher der Erfolg wirklich kommt, werden wir in der nächsten Verhandlungsrunde wieder versuchen, den Verkäufer ein bisschen runterzuhandeln mit unseren kleinen Notlügen. So erzeugt man lediglich ein schlechtes Ergebnis oder Karma als Ergebnis unserer Handlungen. Und man kann den Erfolg so nicht wiederholen. Das sind die acht weltlichen Gedanken und wir sollten darüber meditieren. Gischeler sagt zum Beispiel, wenn er sich nicht gut fühlt, reagiert er, als hätte er das Recht auf Sonderbehandlungen oder einen Grund dafür, unglücklich zu sein. Doch wenn man mehr über Karma und Leerheit weiß, wird man, selbst wenn der Körper schmerzt oder man sehr müde ist, das, was man als ethisch korrekt versteht, auch tun. Um die acht tatsächlich zu überwinden, braucht es eine tiefe Erkenntnis. Aber an diesem Punkt, an dem wir heute sind, werden die Zusammenhänge dargelegt, damit wir beginnen können, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben noch nicht das Rüstzeug, um sie vernichtend zu schlagen, wie Schiller sagt, nuclear blast them. Doch wir werden dieses Rüstzeug erhalten. Im Moment erzählt uns nur jemand, dass die falsch sind und wir können anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Start the fight, sozusagen. Meine Lieben, das war die Klasse für heute. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie jetzt stellen.
Ich habe eine Frage. Hört ihr mich?
Oh, sehr gut.
Also, soweit ich verstanden habe, wir müssen diesen neutralen Zustand immer, also versuchen zu erreichen. Also wir müssen nicht an Dinge anhaften, ob die Dinge oder also unsere Ziele gut oder schlecht sind. Also egal was komme, was wolle, wir müssen also diesen neutralen geistlichen Zustand zu erreichen. Ist das richtig?
Das würde ich so nicht sagen, nein. Der Punkt ist, dass eine negative Situation, angenommen, jemand sagt, jemand ist ärgerlich, spricht ärgerlich mit dir. Ja? Der wichtige Punkt dabei ist, dass du nicht vergisst, woher das eigentlich kommt, was diese Situation eigentlich verursacht hat. Dass du nicht anhaftest an diese Situation und denkst, oh, diese Person, die mich anschreit, die kommt sozusagen wie Kai aus der Kiste und hat eine eigene Natur. Sondern es ist wichtig zu sehen, dass du in dem Moment etwas Unangenehmes erlebst, aber damit du dieses Unangenehme zukünftig nicht mehr erleben musst, solltest du nicht negativ handeln. Und das ist ein Unterschied. Das heißt nicht, dass du alles Negative über dich ergehen lassen solltest und dabei gleichmütig lächeln solltest. Nein, das heißt es nicht. Im Gegenteil, du sollst, wir wollen uns bemühen, all das Negative in unserem Leben zu verändern. Aber wir müssen die richtigen Methoden dazu anwenden. War das verständlich, Elena?
Ja, ja, danke. Und dann darf ich noch mal eine Frage stellen?
Wegen mir gerne.
Guck mal, also, wir versuchen jetzt über Buddhaschaftszustand zu sprechen und den zu erreichen. Ist das nicht Begierde?
Ah.
Wir wollen es. Ja, also ja, wir genau. möchten es. Ja. Wir machen ja. alles dafür. Wir meditieren.
Ja.
Wir lesen. Wir spenden eine Stunde am Mittwoch um 8 Uhr, genau. um das zu hören. Ja. Und ist das nicht Begierde?
Das ist auch eine Begierde und das ist ein Wollen und das ist ein gutes Wollen, ja.
Und was für Unterschied zwischen Begierde zum Beispiel ins Kino zu gehen? Oder nee, das war schlicht.
Aber das ist
Beispiel,
genau der
warte.
Nein. Lena, das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, dass darum sollte es in der analytischen Meditation gehen. Ja?
Nee, also ich möchte von dir so Kommentare. Ich habe darüber schon viel nachgedacht. Ich habe schon darüber nachgedacht. Also und bei mir zum Beispiel läuft jetzt, also ich sehe diese Anhaftung auch in mir selbst. Verstehst du? Also manchmal genauso wie ich über etwas anderes, worüber haben wir dann gesprochen vor 3 oder vor 2 Monaten. Also über das Geld, ja. Mhm. Und jetzt sehe ich ja ganz andere Begierde. Mhm. So ganz andere Art von Begierde, sagen wir so.
Ja.
Und und das, wenn wir das nicht erreichen oder wenn unser Geist sagt, also ich mache vielleicht etwas Falsches, um das zu erreichen, wir sind auch unglücklich. Also ich spreche über mich, Entschuldigung.
Ja.
Also, ich bin auch unglücklich, weil ja, vielleicht habe ich nicht richtig verstanden oder warum kommt das nicht, vielleicht mache ich etwas nicht richtig oder verstehe ich nicht oder warum kommt es nicht. Und das ist ja so ganz andere Art zu Begierde und für mich das ist ja so glitschige Spiele, sagen wir so.
Die glitschige Seife, ja.
Ja, glitschige Seife, genau. Das war ein guter Vergleich. Ja, glitschige Seife.
Ja, also natürlich dieses Begehren, dieser Wunsch nach Erleuchtung, der Wunsch, die Buddhaschaft zu erreichen, das ist etwas sehr Gutes, natürlich. Das ist, das macht uns Buddhisten aus, ganz klar, ja. Und das ist eben, wie du schon selber sagst, ein Unterschied, ob man nun anhaftet an die Erleuchtung oder ans Kino. Ja. Was soll ich dazu noch sagen?
Also wenn ich ja so eine Anstellung habe, da ist ja, also ich fühle mich auch nicht richtig, dann bin ich auf dem falschen Weg, so mindestens, also
mehr welche, Info. Welche Einstellung, Elena? Ich habe jetzt die Frage verloren. Mir ist die Frage verloren gegangen jetzt.
Nein, also unsere Wunsch, über alles, also diesen Zustand zu erreichen.
Ja.
Zustand, Buddhaschaft Zustand zu erreichen.
Was ist mit diesem Mund?
Ist das nicht von Art diese Begierde?
Nein, der Wunsch, nein, das ist, nein, der ist an sich rein und gut und richtig. Das ist, ja.
Aber darf ich was dazwischen sagen?
Natürlich, hallo Eva.
Eva, ja. Aber ist das nicht eben Wunsch, besser zu sein als die andere?
Im Mahayana-Buddhismus, das kommt später, ist das so, dass man Versuch, also das Ziel ist, die totale Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Wesen. Denn es gibt nur einen Weg aus buddhistischer Sicht, um alle Wesen zu retten, und das ist die Buddhaschaft zu erlangen und den Dharma zu lehren, diese Allwissenheit zu erlangen, um ganz genau zu wissen, was, welche Worte, welche Handlungen hilft jetzt in diesem Moment Hartmut oder Eva oder Silvia oder Beate oder Elena oder Natalia auf ihrem Weg auf dem Lam Rim zur Buddhaschaft.
Okay, also verstehe ich dich richtig. Das heißt, Hauptziel ist, das zu erreichen, um den anderen zu dienen. Kann man so?
Ja, um zu dienen und zu helfen. Einfach damit jeder diesen Zustand der Glückseligkeit erreicht. Alle Wesen. Damit es kein Leid mehr gibt auf dieser Welt.
Okay, ich habe, wenn ich darf, noch eine Frage. Das verbindet sich mit dem, was Elena als erste Frage gestellt hat. Nämlich, für mich klingt so eben, als ob man sich nicht freut von jetzigen Augenblick. Ich versuche zu erklären. Wenn irgendwas Positives für mich passiert, dann soll ich denken, aha, das ist meine eben Karma, die ich vorher gesammelt habe und eben jetzt, oder eben Karma meines Chefs, der mich gelobt hat, und nicht eben mein Verdienst in diesem Augenblick. Oder wenn irgendwas Schlechtes passiert, ist das auch meine Karma. Ich muss eigentlich anderes handeln, um in Zukunft diese Situation besser zu meistern.
Ja.
Aber mir fällt es eben diese Freude in diesem Augenblick.
Ja.
Die ich haben.
Ja, einen kleinen Moment, weil Beate mich gerade anchattet, weil Ulla da ist. Das ist jetzt. Ich glaube, ich muss sie jetzt reinholen, obwohl das wenig Sinn macht. Aber eine Sekunde, Eva, bitte. Okay.
Ulla aus Amerika?
Nee, nicht Ulla aus Amerika, sondern Ulla aus Hamburg.
Und
genau. Ulla Bettner.
Ja,
so. Also. Okay. Gut. Hallo Ulla, wir sind eigentlich jetzt schon beim Frageteil und Eva hat gerade noch eine Frage gestellt und Elena auch und ich beantworte die jetzt.
Okay, danke.
bitte. Also, es ist sogar so, dass man sich freuen sollte an einer guten Situation. Wenn dir etwas Gutes begegnet, solltest du dich freuen. Aber du solltest dich aus den richtigen Gründen freuen, beziehungsweise erkennen, was der Grund für diese gute Situation ist. Zum Beispiel, also Venerable Phil hat immer das Beispiel eines Kekses, ein Schokokeks, ja? Oder als er hier war, er liebt Mangolassi. So, dann nehmen wir doch mal das Beispiel eines von Mangolassi. Wenn er uns unterrichtet hat, dann hat er sich hier auf den Stuhl zurückgelehnt und ich habe ihm einen Mangolassi gebracht, fein angerichtet, für meine Verhältnisse zumindest, und er hat es genossen und hat sich sehr daran gefreut. Aber er hat nicht gedacht, dass das Mangolassi ihn glücklich macht, sondern er wusste, dass er in der Lage ist, das Mangolassi zu genießen, weil er gutes Karma angesammelt hat. Und darüber sollte man sich freuen. Der Punkt der Anhaftung ist, dass man denkt, das Mangolassi macht mich glücklich. Und das bedeutet, wenn ich kein Mangolassi habe, dann bin ich unglücklich. Und das verführt mich dazu, dass ich anfange, Mangolassi zu horten. Und das verführt mich dann vielleicht in einer Situation, wo ich ein Mangolassi habe, aber wir zu zweit oder gar zu dritt sind, dass ich das gar nicht auf den Tisch bringe, weil ich denke, das Glück will ich für mich behalten. Aus buddhistischer Sicht ist das Geschickteste, um dieses Glück des ewigen Stroms von Mangolassis zu erlangen, in dieser Situation das den beiden anderen Gästen darzubringen. Das führt dann dazu, dass wieder mehr von dieser Freude zurückkommt. Also der Punkt heute hier ist, dass wir durch unsere natürliche Reaktion oftmals das falsche Karma erzeugen, das uns Leid verursacht. Und das ist der Unterschied zwischen Anhaftung und dieser intelligenten Freude an dem, was passiert. Ist das klar geworden, Eva? Oder ein bisschen klarer?
Ein bisschen klarer. Okay. Aber wenn du erlaubst, ja, ein bisschen klarer. Ich verstehe das, was du gesagt hast. Aber ein bisschen möchte ich bei diesem Beispiel bleiben, den du vorher gesagt hast. Du hast in deiner Arbeit irgendwas Gutes gemacht, irgendwelche Plan oder irgendwas Tolles finden hast und der Chef hat dich gelobt, ja?
Ja.
Dann solltest du denken, also nicht zufrieden sein davon, was du gemacht hast,
doch,
sondern soll ich mich nachdenken, was diese Tat für die anderen Leute gut gemacht hat?
Nee. Du kannst dir in dieser Situation wirklich auf die Schultern klopfen und dich richtig freuen. Du hast eine gute Situation kreiert für dich und für alle Beteiligten im Büro auch, für die anderen auch. Und das ist ja schon mal ein Schritt auf dem Weg zum Paradies. Das ist etwas Gutes. Ja? Das Beispiel, das Geshe-la da angeführt hat, war folgendes. Das war das gleiche Beispiel wie in der ersten Stunde, in der ersten Klasse. Und zwar, du hast einen Profit erwirtschaftet und der Boss lobt dich dafür. Dein Chef freut sich, ja?
So.
Und du denkst aber, ich habe diesen Profit deshalb erwirtschaftet, weil ich dem Verkäufer von der Software beispielsweise erzählt habe, ich könnte nur die Hälfte seines Preises bezahlen. Ich habe also eine Lüge gesagt. Und ich stelle diesen Zusammenhang her zwischen einem guten Ergebnis und einer schlechten Handlung. Mhm. Und das ist falsch. Das ist falsch. Du musst erkennen, dass der Gewinn in einer Situation davon kam, dass man gute Handlungen begangen hat. Sowohl du als auch dein Chef, als auch andere beteiligten Personen. Ja? Und wir sind aber oft, werden wir dazu verleitet, durch dieses Time Gap, durch die Zeit, die zwischen Ursache und Wirkung liegt, das zu verwechseln. Das war das Beispiel. Und das, die Anhaftung besteht dann daran, dass ich lerne, aha, ich habe einen Verkäufer betrogen und habe deshalb Gewinn gemacht. Mein Boss lobt mich, ich stehe da wie der Star des Unternehmens und deshalb werde ich beim nächsten Mal wieder versuchen, eine Lüge zu erzählen, um den Verkäufer wieder zu drücken im Preis.
Okay, aber wenn ich gut gehandelt habe und habe ich gute Ergebnis auch,
ja,
dann als guter Buddhist sollte ich auch nicht so, so egozentrisch sein, so, oh, ich bin tatsächlich sehr gut, ich schaffe schon alles. Das ist auch nicht gut, ne?
Ja, jetzt wird aber das wird schon immer feiner. Und das ist auch der Punkt, weißt du, das sind Erfahrungen, da muss man wirklich drüber nachdenken und da rate ich euch zu dieser analytischen Meditation, weil es gibt einen Unterschied und den fühlt man im eigenen Herzen. Wenn ich jetzt sage, hey, ich bin die Beste, ich bin der Star, ich bin so toll, dann hafte ich auch wieder an etwas an, was so gar nicht existiert. Wenn ich aber sage, das besprechen wir wirklich in den weiteren Kursen Karma und Emptiness, aber wenn ich sage, was für eine gute und glücksbringende Situation, ich freue mich, dass sich das schon so zeigt, dann ist das etwas Gutes. Und diese Freude verstärkt auch das Karma, dieses gute Karma.
Ja. Also nicht auf sich selbst projizieren, sondern also ganz andere Ansichtspunkt, ne?
Ja, man darf aber durchaus auch sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich, Elena, habe das jetzt richtig gut gemacht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nach dieser Klasse habt ihr alle eine gute Stunde durchgehalten, habt konzentriert zugehört, habt euch damit Dingen auseinandergesetzt, die ja nicht so alltäglich sind, ja? Dann ist das etwas sehr, sehr Gutes. Ihr habt sehr gutes Karma geschaffen. Da könnt ihr euch freuen. Da könnt ihr euch auf die Schulter klopfen und da könnt ihr dieses gute Karma nehmen und könnt es widmen, ja? Ihr könnt es euch selber widmen, dass ihr vielleicht schnellere Fortschritte noch macht auf eurem Weg, ja, ins Glück, zum Wohle aller Wesen. Oder ihr könnt es allen anderen widmen. Also das ist eine sehr gute und gesunde Freude und das ist auch eine wichtige Praxis im Buddhismus, dass man sich erfreut an den eigenen Handlungen und an den Handlungen anderer. Aber man sollte eben nicht verwechseln, woher das Glück kommt. Habt ihr noch weitere Fragen? Beate hat mir ein Cocktailglas geschickt. Danke.
Für den Mango da.
Ah, okay, verstehe. Danke.
Der muss da ja irgendwo rein, ne?
Das stimmt, genau.
Und ich habe, also das Einzige, was ich noch gerne ergänzen würde, ist das, was die Annette Mirsma auch immer gesagt hat, ist, ein Kriterium, um ja sich auch nochmal zu versichern, ist es jetzt etwas, also was ich mir jetzt egoistisch sozusagen angucke im Sinne von, ach, ich bin ja so toll und alle anderen sind so doof, oder ist es etwas, wo ich wirklich sage, okay, ich habe diesen weiteren Horizont und dieses Wohl der anderen auch im Auge. Sie sagte immer, das Kriterium für sie ist immer zu sagen, was wäre, wenn alle es so machen würden? Und das ergänzt auch das, was Silvia sagte mit dem, wenn ich glaube, dass wenn ich meinen Kunden belüge und dadurch einen kurzfristigen Vorteil habe, weil dann der Abschluss zustande kommt und ich eine Prämie von meinem Chef kriege, also was wäre, wenn alle das machen würden? Das wäre sicherlich die Welt ein Ort, an dem Lug und Betrug herrschen. Aber wenn ich eine wirklich gute Aktion gemacht habe, die einem anderen hilft, dann, und das täten alle, 7 Milliarden, glaube ich, sind wir jetzt langsam hier auf der Welt, Menschen, dann könnte das auch ein kleines, wie soll ich sagen, kleiner weltlicher Anker sein, um zu entscheiden, ach, das habe ich gut gemacht und dann erfreue ich mich für mich und für all die anderen 7 Milliarden.
Ja, sehr schön. Danke. Sehr schön. Noch jemand? Noch jemand eine Frage? Oder einen Kommentar? Oder möchte noch jemand was erzählen?
Also ich wollte eigentlich andere Mithörer fragen, wie, oder wenn ich darf, also was ist mit Meditation? Also ich beschäftige mich damit jeden Tag. Und also manchmal, also jeden Tag bekomme ich verschiedene, sagen wir, Ergebnisse. Manchmal kann ich mich nicht konzentrieren, manchmal schon. Und also mein Zustand ist zwar stabiler geworden, aber nicht so dauerhaft. Stabil, aber nicht auf immer. Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich ja das allein machen muss, aber trotzdem mir fehlt Information. Wie das sein muss, sagen Sie mir bitte. Wie so, was wir eigentlich erreichen müssen, ja. So. Zum Beispiel, ich mache das schon 6-7 Monaten, also jeden Tag regelmäßig. Und mein Geist springt immer hin und her und also mit Konzentration ist ein großes Problem.
Also Elena, ehrlich, setz dich bitte nicht unter Druck. Es ist großartig, dass du das jetzt seit 7 Monaten regelmäßig machst. Es ist ganz normal, dass der Geist, dass wir dann erstmal ganz anders, ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickeln, wie unser Geist eigentlich hin und her springt. Das überhaupt erstmal zu sehen, ja, das ist schon ein großer Fortschritt. Merken wir erstmal, was eigentlich passiert und sehen diese kleinen Fortschritte nicht, sondern es erscheint uns erstmal so, als würde alles noch schlimmer werden.
Also diese Phase ist schon bei mir vorbei, aber okay. Also weil, nach 5 Monaten, das war für mich ganz schockierend. Aber trotzdem, ich kann das nicht, meinen Geist auf einem Punkt halten. Mir gelingt das nicht.
Das ist auch etwas, was
ich kann nicht den Zeit zum Beispiel zählen, um nicht abzulenken zu sein.
Ja, aber das geht allen Menschen ganz lange so und
ist das normal?
Das ist ganz normal. Ehrlich. Okay. Ja. Ja. Möchte jemand von euch dazu was erzählen?
Also, Elena, ich bewundere dich. Ich bewundere dich, weil ich bin am Anfang, ich versuche, ich muss sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich überhaupt meditiere. Ja. Aber gibt es Tage, dass ich doch nicht mache ich es nicht? Und das, was ich sagen nur kann, wenn ich meditiere, ich merke deutlich, dass mein Tag besser ist, dass ich ruhiger bin.
Ja,
dass ich,
das stimmt.
Ja, und das eben gibt mir immer und immer wieder eben Grund, um wieder zu meditieren. Aber leider muss ich zugeben, bin ich nicht so diszipliniert, dass ich jeden Tag das tue. Hoffe ich, dass irgendwann schaffe ich. Du bist viel, viel, viel weiter als ich. Ich glaube, dass du diese Probleme hast, das ist normal. Und ich habe auch, ja, also natürlich, ich bleibe nicht bei einem Punkt ganze Zeit und diszipliniert. Meine Gedanken gehen hin und her. Ich versuche immer, mich auf den Punkt zu konzentrieren. Manchmal gelingt es mir und das bringt große Glück. Und das ist Chance, dass ich irgendwann doch mache, regelmäßig und diszipliniert.
Weil durchgestanden habe, dann...
Einen kleinen Moment bitte, Lena. Okay. Ich würde gerne zu Eva noch was sagen. Eva, unser Lehrer Venerable Phil hat uns den Tipp gegeben damals, fang, ganz kurz an. Es ist gut, wenn man das regelmäßig macht, aber dafür fang mit 5 Minuten an oder wie viel du auch wirklich schaffst. Ja? Und dann freu dich auch daran, dass du diese 5 Minuten gemacht hast. Und durch diesen positiven Effekt, den du eben schon genannt hast, du weißt, dass der Tag dann einfach besser läuft, man ist ausgeruhter, geistig ruhiger und so weiter, wird sich dieser Wunsch von alleine einstellen, wird sich verstärken, genau. Aber also gut ist, wenn man wirklich anfängt, klein und regelmäßig das macht. Das war der Tipp von Venerable Phil.
Danke. Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man wirklich sagt, okay, die erste Woche täglich 5 Minuten, zweite Woche täglich 6 Minuten, dritte Woche täglich 7 Minuten und aber auch aufhören nach dieser Zeit dann. Ne? Weil manchmal hat man ja den Eindruck, so ging es mir immer, dass man sagt, oh, heute geht es gut, heute mache ich eine Viertelstunde oder 20 Minuten und am nächsten Tag gar nicht und übernächsten Tag auch nicht oder nur 2 Minuten. Also dann lieber wirklich konsequent, wie gesagt, um 1 Minute pro Woche steigern und plötzlich merkt man wie von selbst, dass es eine Routine geworden ist und dass es leicht geht und dass es funktioniert. Und wenn es nur 2 Minuten sind, ist auch egal. Also ich meine, das ist dann auch in 5 Wochen sozusagen etabliert.
Das ist eine gute Idee. Ich glaube, irgendwann hat man Verlangen sogar in der technischen Meditation.
Ne? Ja. Ja, absolut.
Und soll so ein Zustand kommen ohne Gedanken oder wir folgen den Gedanken hinterher nicht mehr? Was für ein Zustand muss sein?
Es gibt verschiedene Zustände. Es gibt 9 Stadien des Geistes. Und es gibt auch verschiedene Techniken. Also in unserer Tradition, eigentlich in diesem Mahayana-Buddhismus, ist es nicht so, dass wir nichts denken, sondern wir disziplinieren unseren Geist so, dass wir in der Lage sind, wirklich zu fokussieren, auf eine einsgerichtete Konzentration zu entwickeln. So, das ist zum einen eine Richtung, ein Ziel. Ja, da kommen noch mehr dazu. Ja. Mhm. Und es ist so, dass es gibt bestimmte Probleme, die sind allen Meditierenden bekannt. Und dazu gibt es auch 8 Gegenmittel. Und ein Gegenmittel ist zum Beispiel, dass du einmal, du hast jetzt zum Beispiel bei der analytischen Meditation, ist jetzt die Sache, man setzt sich hin und egal ob jetzt 5 Minuten, 10 Minuten oder 15 Minuten und hat ein bestimmtes Thema am Wickel. Die 8 Dhammas zum Beispiel, also die 8 weltlichen Gedanken. Mhm. Wenn du dann darüber nachdenkst, ist es gut und dann fängst du an, was weiß ich, über das Frühstück nachzudenken oder was du einkaufen musst und so weiter und du ertappst dich dabei und dann kommst du einfach wieder zurück zu dem Gegenstand deiner Meditation. Das ist schon alles. Das ist schon eine Übung an sich. Und seid nicht zu streng mit euch am Anfang.
Okay, gut, danke.
Bitteschön.
Genau, und eine kleine Ergänzung, gerade in der analytischen Meditation ist ja sozusagen der Geist sowieso, also man denkt ja die ganze Zeit und es geht im Prinzip nur darum, bei dem Thema zu bleiben und nicht gleichzeitig die Einkaufsliste oder das Frühstück zu machen, wie Silvia sagte, sondern zu sagen, okay, wenn ich jetzt eben diese 3 oder 4 oder 5 Minuten habe, dann versuche ich 5 Minuten wirklich über das Thema der Meditation nachzudenken und bei dem zu bleiben. Das ist alles.
Okay, meine Lieben.
Gut, ich möchte noch mich bedanken bei Silvia, dass du mir diese Reden geschickt hast. Ich habe alles jetzt. Und meine ja, danke schön. Und Frage ist, haben wir Hausaufgaben und Notizen für 5 und 6 sechste Klasse.
Sie hat Ulla ja vorbereitet. Und die ist auf diesem Link von Brigitte, wo man sich auch die Teachings runterladen kann, da findet ihr die auch.
Ach, vierte Teaching.
Auch das vierte Teaching, also auch das Teaching von letzter Woche, das kann man sich da jetzt auch downloaden, ne? Beate, richtig?
Ja, also Brigitte wollte es heute reinstellen, sie wusste nicht, ob sie es heute schafft, Okay. Weil sie noch einen geschäftlichen Termin hat heute Abend, der bis spät geht. Aber ich denke, spätestens morgen wird das da sein.
Okay. Genau, und da sind auch die ganzen anderen Unterlagen. Könnt ihr euch da auch runterladen.
Okay. Gut, also vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich würde jetzt noch den Abschluss machen. Und zwar da auch wieder mit dem Mandala. Und dann mit der Widmung. Und wie heute auch am Anfang, auf Tibetisch. Sashi Puki Chukshing Metok Tram Rira Pling Shing Yende Gimpadi Sangye Shing Mikte Ulvargi Doku Namdak Shingla Chupar Shok Dam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami Gewadiyi Gewokum Sunam Yeshe Tuk Tuk Shing Sunam Yeshe Lejung Wei Dampa Hunyi Tupa Sho. Ich danke euch, wünsche euch eine wunderbare Woche, gute Erkenntnisse und viel Glück. Tschüss.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Auch danke.
Tschüss.
Tschüss.